Hi, grüß euch. Herzlich willkommen bei Ist das wichtig am 2. Oktober. Budgetvollzugszwischenstandsmeldung. Ganz lockerflockiges Wort. Ich gebe zu, das heutige Thema klingt auf den ersten Blick so fad, dass die Füße einschlafen. Aber wie ich euch in den nächsten paar Minuten ganz gerne ein bisschen aufschlüsseln würde, es ist total spannend und total wichtig, weil es zeigt, wie gut unser Staat funktioniert, wie sparsam die aktuelle Regierung eigentlich ist oder eben nicht und wer tatsächlich Probleme hat, mit dem Steuergeld, das ihm zugewiesen wird, auszukommen oder eben keine Probleme damit hat. Das werden wir in den nächsten paar Minuten in dieser heutigen Folge besprechen. Mein Name ist Georg Renner, ich bin seit 18 Jahren politischer Journalist und das hier ist das wichtig, Politik für Einsteiger. Ein Podcast, in dem wir jeden Tag aktuelle politische Entwicklungen so besprechen, dass man sie auch ganz ohne Drama und Aufregung nebenbei gut verstehen kann. Also tune in.
Also Georg, was ist passiert?
Heute Vormittag, Donnerstagvormittag, haben Finanzminister Markus Matterbauer von der SPÖ und Staatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl von der ÖVP eine Art Zwischenbilanz gezogen. Das Finanzministerium, dem die beiden vorstehen, hat nämlich mit 30. September, wie das üblich ist, das ist ein üblicher Stichtag, an die EU-Kommission eine Meldung erstattet, wie es mit dem Budgetvollzug in Österreich ausschaut. Also letzten Endes damit, wie gut wir im Einnahmen- und Ausgabenplan liegen. Und da, das muss man gleich ausdifferenzieren, geht es nicht nur um die Bundesebene, wo Matterbauer und Eibinger-Miedl in der SPÖ-ÖVP-NEOS-Koalition mitentscheiden können, sondern da geht es um den Gesamtstaat, also Bund, die neuen Bundesländer, mehr als 2000 Gemeinden und die Sozialversicherungen, wo teilweise ganz andere Machtverhältnisse herrschen. Für dieses Gesamtstaatsergebnis ist aber trotzdem der Finanzminister auf Bundesebene verantwortlich. Der nimmt da eben die Daten nicht nur aus dem Bund, der zwar der größte Einnahmen- und Ausgabenposten ist, sondern eben auch jene von Ländern, Gemeinden und Sozialversicherungen mit, kontrolliert die, schaut, wie wird sich das bis zum Jahresende ausgehen, liegen wir da im Plan. Denn alle 27 EU-Mitgliedstaaten sollten ja eigentlich eine bestimmte Ausgabenhöhe, ein bestimmtes Defizit nicht überschreiten, also nur eine bestimmte Messgröße an Schulden machen. Das sind 3% vom Bruttoinlandsprodukt, die dürfte sich jedes Land eigentlich neu verschulden, Schulden aufnehmen. Dass Österreich da drüber sein wird, wegen der Wirtschaftskrise, weil die Staatsausgaben in den letzten Jahren überhaupt aus dem Ruder gelaufen sind und weil die Staatseinnahmen, also Steuern und andere Abgaben, einfach nicht mitgehalten haben, das war eigentlich schon von vornherein klar. Österreich hat da ja auch ein sogenanntes Defizitverfahren seitens der EU-Kommission am Hals. Aber wichtig ist eben, dass wir langfristig wieder auf Kurs kommen und das heißt auch, dass wir auf diesem Pfad wieder unter diese 3% Neuverschuldung zu kommen, letzten Endes unseren Plan einhalten können. Und in dem Budget, das ÖVP, SPÖ und NEOS da im April verabschiedet haben, das ist der Plan für Ausgaben und Einnahmen dieses Jahr, ist eben drin, dass diese gesamtstaatliche Verschuldung heuer, das Gesamtjahr 2025, 4,5% des BIP beträgt. Und, das ist die gute Nachricht, das wird ziemlich gut halten. Das zeigen diese Einnahmen- und Ausgabenergebnisse aus den ersten paar Monaten des Jahres. Side note, für den Bund, wo die Ergebnisse wirklich jeden Monat abgeliefert werden und wo das Finanzministerium, dem Matterbauer und Eibinger-Miedl vorstehen, eben tatsächlich auch die genauen Zahlen parat hat, jede Minute, da rechnen wir da schon mit den ersten 8 Monaten, also Jänner bis August 2025, während für die anderen Körperschaften, also die neuen Bundesländer, die mehr als 2000 Gemeinden und die Sozialversicherungen, erst die Zahlen aus den ersten 6 Monaten, dem ersten Halbjahr, Jänner bis Juni, gesichert vorliegen. Den Rest, der ist noch in Bearbeitung. So, das war das Allgemeine. Was steht jetzt drin? Also erstens, wir sind gut auf Kurs grundsätzlich bei dieser gesamtstaatlichen Neuverschuldung 4,5% des Bruttoinlandsprodukts der österreichischen Wirtschaftsleistung also. Aber innerhalb dieser einzelnen Körperschaften, die dieses gesamtstaatliche Ergebnis ausmachen, gibt es wild unterschiedliche Ergebnisse. Ich sage das jetzt gleich hier im Voraus, wir diskutieren es dann noch ein bisschen herunter in unserem üblichen Frage-Antwort-Schema. Aber folgendes, der Bund ist sehr, sehr gut auf Kurs. Der hat zwar geringfügig auch höhere Ausgaben, als er eigentlich veranschlagt hat, hat aber vor allem auch höhere Einnahmen. Vor allem bei der Einkommensteuer, Lohnsteuer sowie der Umsatzsteuer kommt deutlich mehr herein, als der Finanzminister noch im April, als diese Budgetpläne gemacht worden sind, eigentlich erwartet hat. Das ist eine gute Nachricht. Der Bund ist da fast 800 Millionen Euro über dem erwarteten Ergebnis für 2025 unterwegs. Das ist die gute Nachricht. Also auf Bundesebene, wo ÖVP, SPÖ und NEOS regieren, die sich einen Konsolidierungs-, einen Sparkurs auch mit höheren Einnahmen, höheren Steuern teilweise verordnet haben, da ist man auf Kurs momentan. Anders schaut es in Ländern, Gemeinden und Sozialversicherung aus. Vor allem Länder und Gemeinden sind auf Kurs, ihr geplantes Budget um ein Viertel zu überschreiten. Das heißt, die werden weit mehr Schulden machen, als sie eigentlich erwarten. Und obwohl alle 9 Bundesländer und sehr, sehr viele Gemeinden sich einen Sparkurs verordnet haben, ähnlich dem im Bund, wir merken das alle als Bürgerinnen und Bürger, weil überall Gebühren erhöht werden, zum Beispiel für die Wiener Öffi-Jahreskarte bei mir zu Hause, für Kanal, Abwasser und so weiter. Trotzdem wird sich das nicht wie geplant ausgehen. Wir sehen das an allen Ecken und Enden der Republik. Niederösterreich hat schon gesagt, okay, wir müssen unser Budget nochmal adaptieren, weil wir einfach mehr Schulden machen. Ganz, ganz viele Gemeinden haben eben unterjährige Gebührenerhöhungen und so weiter. Und das zeigt sich eben auch in diesen Zahlen, die das Finanzministerium da jetzt zusammengerechnet hat. Ich möchte euch da nicht mit den Detailzahlen zu lang langweilen, aber an sich hatten sich alle Länder und Gemeinden in Summe zusammen vorgenommen, heuer etwa 4,8 Milliarden Euro Schulden zu machen, also 4,8 Milliarden Euro mehr auszugeben, als sie einnehmen. Derzeit sind sie aber auf einem Kurs, der eher in Richtung 6,2 Milliarden Euro Schulden geht. Das heißt, sie werden einfach ein Viertel mehr höhere Schulden machen, höheres Defizit haben, als sie ursprünglich erwartet hatten. Ganz ähnlich schaut es bei den Sozialversicherungsanstalten aus, die zum Beispiel eben unsere Gesundheitskosten decken, unsere Unfallkosten oder letzten Endes auch einen großen Teil der Pensionen zahlen. Die werden ein etwa viermal so hohes Defizit machen, wie sie eigentlich erwartet hatten, haben etwa 0,6 Milliarden Euro, also 600 Millionen Euro an Defizit jetzt prognostiziert, erwartet hatten sie nur etwas mehr als 100 Millionen Euro. Und das sind natürlich schlechte Nachrichten. In Summe heißt es, bei einem ursprünglich im April erwarteten Defizit von 22,2 Milliarden Euro stehen wir jetzt prognostiziert fürs ganze Jahr bei 1 Milliarde mehr Ausgaben, die sich eben in diesem Gesamtstaat auftun wird. Etwa 23,2 Milliarden Euro werden sich diese Defizite heuer summieren. Sprich, wir verpassen unsere gesamtstaatlichen Budgetziele um eine gute Milliarde Euro. Das ist aber nicht unbedingt eine desaströse Nachricht. Trotzdem wird dieses 4,5% Neuverschuldungsziel halten. Wie kann das sein? Ganz einfach. Unsere Wirtschaft ist etwas stärker gewachsen als erwartet heuer oder wächst etwas stärker als erwartet heuer. Die Statistik Austria hat da gerade ihre Zahlen zum Wirtschafts- und Wohlstandswachstum, zum Bruttoinlandsprodukt der gesamten Leistung unserer Wirtschaft erhöht. Und weil ja diese Defizitvorgabe der EU, an der sich auch unsere ganzen Budgets orientieren, eben in einem Bruchteil, in einer Division mit diesem Bruttoinlandsprodukt festgemacht wird, maximale Neuverschuldung 3% des BIP ist das Ziel, geplant waren bisher 4,5%, ist dieses BIP-Wachstum ein kleiner, aber doch signifikanter Vorteil für diese Vorgaben. Denn wenn sich in einer Division nicht nur der Dividend, also die zu teilende Zahl ändert, sondern auch der Divisor, die Zahl, durch die man ändert, wenn beide Zahlen wachsen, dann bleibt das Ergebnis ungefähr gleich, wenn die im gleichen Ausmaß wachsen. Also ganz vereinfacht gesagt, 4 durch 2 hat dasselbe Ergebnis wie 8 durch 4. Ist beides 2. Und ähnlich verhält sich es eben beim Budget, weil sowohl eben dieses erwartete gesamtstaatliche Defizit wächst, aber eben auch das Bruttoinlandsprodukt, zu dem es anteilig gemessen wird, bleibt es bei diesen 4,5% Neuverschuldung. Obwohl in Ländern und Gemeinden und Sozialversicherungen weit mehr neue Schulden gemacht werden, als ursprünglich erwartet.
Und wer sind die alle?
Hauptverantwortlich und Hauptakteur heute ist Finanzminister Markus Marterbauer von der SPÖ, Markus Marterbauer von der SPÖ, der Sozialdemokratischen Partei Österreichs. Er ist jetzt seit ein paar Monaten als Finanzminister auf Bundesebene im Amt, und zwar ist Teil der Dreierkoalition aus ÖVP, SPÖ und NEOS. Ihm zur Seite steht Staatssekretärin Barbara Aibinger-Miedl von der ÖVP, der Österreichischen Volkspartei, also die beiden größeren Parteien, die Österreich derzeit regieren, sind da beide mit hochrangigen Akteurinnen bzw. Akteuren im Finanzministerium vertreten. Und die beiden sind da in der Verantwortung, weil diese drei Parteien, ÖVP, SPÖ und NEOS, sich nach der letzten Nationalratswahl vor ziemlich genau einem Jahr, 29. September 2024, zusammengefunden haben zu einer Koalition, zu einer Zusammenarbeit. Da haben die alle drei schon gewusst, okay, das Budgetdefizit ist ein Problem, da müssen wir gemeinsam sparen. Und diese drei Parteien haben sich an der größten Partei, an der Wahlgewinnerin, der FPÖ, vorbei entschlossen, okay, wir wollen das Land trotzdem gemeinsam regieren und wollen da eben auch einen sogenannten Konsolidierungskurs einschlagen, mit dem sie eben dieses Budgetdefizit nach und nach über ein paar Jahre reduzieren wollen. Und Marterbauer und Aibinger-Miedl haben da eben die Verantwortung, einerseits ihre Kolleginnen und Kollegen in den Regierungsparteien zu Ausgabendisziplin anzuhalten. Das heißt, die müssen den anderen Ministerinnen und Ministern immer wieder sagen, ja, ist schön, dass ihr viele neue Projekte und Ideen habt, wie wir Steuergeld investieren und ausgeben könnten, aber das geht sich halt derzeit leider nicht aus. Andererseits sind die beiden auch verantwortlich dafür, mit den anderen Staatsebenen gemeinsam zu arbeiten, dass die auch auf ihre Budgets bzw. ihre Budgetdefizite schauen und ihre Neuverschuldung reduzieren, damit sich das am Ende eben gesamtstaatlich ausgeht. Und auch da gibt es wieder Gespräche, zum Beispiel um einen neuen Stabilitätspakt, wo eben diese anderen Ebenen irgendwie Möglichkeiten bekommen sollen, ihre Defizite besser zu planen und unter Kontrolle zu halten, damit sich das gesamtstaatliche Defizit und dieser gesamte an die EU gemeldete Plan in den nächsten Jahren dann ausgehen soll.
Und warum diskutieren die da drüber?
Ja, da gibt es jetzt gar keine so große Diskussion. Es ist zwar schon so, dass die FPÖ, die größte Partei in unserem Parlament und wichtigste Oppositionspartei, sagt, ja okay, wir haben einen aufgeblähten Staatsapparat und der Staat spart nicht ordentlich und dieser ganze Konsolidierungskurs funktioniert nicht. Aber in Wirklichkeit geht es tatsächlich um die Grundfrage einerseits, wer ist schuld, wenn man so will, an dieser Verschlechterung der insgesamten Budgetsituation, und das sieht der Bund, der steht da recht entspannt da. Also diese Ebene, die von Marterbauer und Aibinger-Miedl verantwortet wird, die ÖVP, SPÖ und NEOS mit ihren Ministerien unter Kontrolle haben, die steht ja besser da als zum Beispiel Länder und Gemeinden und Sozialversicherungen. Jetzt werden die natürlich einwenden, ja, vor allem die Gemeinden, die tatsächlich wirklich teilweise grobe Finanzprobleme haben, die haben wiederum nicht genug Spielraum, weil ihnen übergeordnete Bundes- und Landesgesetze eben nicht erlauben, so viele Steuern einzuheben, wie sie wollen, beziehungsweise auf der anderen Seite wird ihnen gleich wieder viel Geld von ihrem Steueraufkommen weggenommen, um andere gemeinsame Aufgaben zu finanzieren, zum Beispiel die Erhaltung der Spitäler. Und die Gemeinden, die sagen jetzt wiederum, naja, okay, wir würden eh gerne ein besseres Budget haben, aber wir haben echte Finanzierungsprobleme. Einerseits erwarten Bund und Länder von uns, dass wir Kinderbetreuung, Kindergärten ausbauen. Wir haben höhere Sozialkosten. Wir haben ganz, ganz viele Aufgaben im Punkto Klimawandelanpassung, Hochwasserschutz und. Und dafür bekommen wir halt nicht genug Geld vom Bund, und eigene Steuern dürfen wir auch nur sehr eingeschränkt einheben. Die Gemeinden hätten da jetzt durchaus Ideen, wie man das korrigieren kann. Der Gemeindebund fordert zum Beispiel Anteile an der Bankenabgabe oder der CO2-Steuer. Da steht nachvollziehbarerweise der Bund, der diese Bankenabgabe und CO2-Steuer selber in sein Budget einnimmt, wieder auf der Bremse und sagen, naja, die Gemeinden haben sich ja auch nicht an der Bankenrettung beteiligt, und den Klimabonus, der eigentlich durch diese CO2-Steuer auch nur zum Teil finanziert worden ist, den haben die Gemeinden auch nicht bezahlt, sondern wir. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass da in den nächsten Monaten irgendeine Form von Kompensation kommen wird, wie die Gemeinden da auf einen grüneren Budgetzweig kommen könnten. In Diskussion steht da zum Beispiel immer wieder eine Erhöhung der Grundsteuer, einer der wichtigsten Einnahmen der Gemeinden. Die wird einfach auf jedes Grundstück in fast ganz Österreich fällig, je nachdem, wie das verwendet wird. Hat natürlich den Nachteil, dass Grundsteuer letzten Endes die Wohnkosten wieder erhöht, weil in den meisten dieser Häuser, die da besteuert werden, halt Menschen wohnen, die das dann zahlen müssen. Und das hilft uns wieder bei der Inflation nur sehr, sehr bedingt. Aber das ist alles ein sehr dynamischer Prozess und ich würde aufgrund dieser Zahlen jetzt einmal erwarten, okay, der Bund ist einigermaßen momentan in trockenen Tüchern unterwegs, macht immer noch sehr, sehr hohe Schulden, aber ist immerhin auf diesem Konsolidierungskurs für die nächsten paar Jahre. Die Länder werden das wahrscheinlich auch irgendwie hinbekommen und die Gemeinden, denen muss man irgendwie assistieren, dass sie da auf einen grüneren Zweig kommen.
Okay, und wie betrifft das uns?
Naja, unmittelbar betrifft uns dieser Zwischenbericht, den das Finanzministerium da jetzt an die EU geschickt hat, mal gar nicht. Aber natürlich, wir spüren alle an allen Ecken und Enden, dass dieser Gesamtstaat, Bund, Länder, Gemeinden, Sozialversicherungen einfach sparen muss. Ich war vor ein paar Tagen beim Zahnarzt und da gibt es einfach diese unangenehme Diskussion der Sozialversicherungen mit den Zahnärztekammern, dass sie halt bestimmte Füllungen einfach nicht bezahlen, weil sie auch sparen müssen. Auf der anderen Seite spüren unsere Pensionistinnen und Pensionisten mit Anfang nächsten Jahres, dass ihre Pensionen nicht in dem Ausmaß erhöht werden, wie die Geldentwertung eben ist. Das heißt, netto werden die Pensionen zu einem Teil weniger wert. Beamtinnen und Beamten, also öffentlich Bedienstete, Lehrerinnen, Lehrer, Polizistinnen, Soldaten und so weiter, die werden ja jetzt gerade nochmal mit dem Bund verhandeln, wie sich ihre Gehälter Anfang 2026 entwickeln und wahrscheinlich auch eine geringere Erhöhung bekommen als diese Geldentwertungsrate. Und das spürt man einfach auf allen Ebenen. Bund, Länder, Gemeinden, Sozialversicherungen können weniger Leistungen bringen und andererseits nehmen sie halt teilweise höhere Steuern. Mein Elektroauto zum Beispiel unten in der Garage, das hat jetzt auf einmal eine Versicherungsabgabe zu zahlen, die vorher nicht zu entrichten war und so weiter. Also letzten Endes bleibt uns einerseits weniger Geld im Geldbörsel, andererseits gibt es weniger staatliche Leistungen, weil einfach der Staat sparen muss, um seine Budgetziele zu erreichen, um da zu konsolidieren. Und das spüren wir letzten Endes alle. Und dieser Zwischenbericht, der da heute vorgelegt worden ist, der ist ein bisschen ein Zeichen, dass dieser Kurs zumindest auf Bundesebene und teilweise in den Ländern auch funktioniert. Also es ist nicht für nichts, dass da Steuern erhöht und Leistungen reduziert werden. Es geht schon in die richtige Richtung. Aber, wie gesagt, gerade in den Gemeinden und zum Teil auch noch in den Ländern wird die Anstrengung wahrscheinlich noch ein bisschen stärker werden müssen.
Und ist das schon fix?
Jein, also diese Zahlen, die da mit 30. September nach Brüssel gemeldet worden sind, das sind vorläufige Zahlen. Da hängt viel davon ab, okay, wie läuft der Rest des Jahres jetzt? Gibt es irgendwelche Notsituationen wie, Gott behüte, vor einem Jahr das Hochwasser und andere Dinge, die den Bund dann auch wieder viel Geld kosten? Gibt es irgendwelche nochmal größeren Wirtschaftseinbrüche oder umgekehrt? Vielleicht springt die Wirtschaft jetzt auch verstärkt wieder an und die Leute kaufen im Vorweihnachtsgeschäft und zu Halloween einfach so viel ein, dass der Staat mehr Umsatzsteuer einnimmt und dann wieder mehr zu verteilen hat. Das sind alles sehr, sehr vorsichtige Prognosen. Aber diese Prognosen des Finanzministeriums sind tendenziell recht verlässlich, denn ich weiß, das klingt jetzt witzig, weil eben letztes Jahr diese Prognosen komplett daneben waren, aber normalerweise sind sie recht verlässlich, weil sie darauf basieren eben, wie viel der Staat tatsächlich eingenommen hat in den ersten Monaten des Jahres und wie viel er tatsächlich ausgegeben hat. Und das muss man weiter im Auge behalten, ob diese Prognosen halten. Aber es sind halt Prognosen und da kann immer wieder eine ganze Menge dazwischen kommen. Generell ist es so, dass in dieser zweiten Jahreshälfte jetzt eben auch der Budgetkurs wahrscheinlich ein bisschen strenger administriert wird, denn eben das Budget im Bund ist erst mit April beschlossen worden und sehr viele Länder und sehr viele Gemeinden haben erst jetzt nach und nach, während des Jahres, als sie erkannt haben, dass diese Budgets aus dem Ruder laufen, nachgeschärft und Sparmaßnahmen beschlossen. Und die wirken halt erst mit einer gewissen Verzögerung. Zum Beispiel ist letztes Jahr noch um diese Jahreszeit der Klimabonus ausgezahlt worden. Der wird dieses Jahr gar nicht ausgezahlt. Das heißt, das ist ein wichtiger Checkpunkt, der im Gegensatz zu den letzten Jahren wegfällt auf Bundesebene und da quasi eingespart wird. Und all diese Dinge wirken halt jetzt in der zweiten Jahreshälfte stärker. Darauf zielt auch schon diese Prognose des Finanzministeriums ab. Und mal schauen, wir werden in ein paar Monaten wissen, wird das gehalten haben, diese Prognose für die Neuverschuldung 2025, und bleibt es wirklich bei diesen 4,5% staatlicher Neuverschuldung gemessen an der Wirtschaftsleistung.
Und woher weißt du das eigentlich?
Ich war heute im Finanzministerium in der Wiener Himmelpfortgasse und dort ist das präsentiert worden im Wesentlichen. Ich habe aber auch noch ganz viele andere Unterlagen dazu gelesen. Wir haben vor ein paar Tagen schon mal über diesen Zwischenbericht des Budgetdienstes des Parlaments gelesen, der sich ebenfalls die erste Jahreshälfte angeschaut hat und da eben auch denselben Trend gesehen hat, dass diese Prognose für den Bund zumindest weit besser ausfallen wird. Ich habe da auch ein paar Dokumente mitbekommen vom Finanzministerium, gemeinsam mit vielen anderen Journalistinnen und Journalisten. Da gibt es auch gute Analysen in einigen Zeitungen. Da stelle ich euch auch noch zwei, drei Links in die Shownotes. Und ja, diese generellen Budgetdokumente, vor allem auf Bundesebene, jeder Monat, wie viel der Staat einnimmt und ausgegeben hat, das sieht man dann alles auf der Website des Finanzministeriums, wo eben diese Budgetzahlen immer transparent veröffentlicht werden.
Also, ist das wichtig?
Nein, diese Zwischenbilanz des Budgetvollzugs und seine Prognose, das ist für sich jetzt nichts, was die Menschen im Land unglaublich bewegen wird. Aber natürlich das Thema, das dahinter steckt, dieser Konsolidierungskurs, Sparkurs des Bundes und der Bundesländer und der Gemeinden und so weiter, das ist halt was wir alle im Geldbörsel und in den staatlichen Leistungen, die wir alle empfangen, spüren. Und das ist halt schon ein wichtiges Thema. Und das im Auge zu behalten, funktioniert dieser Konsolidierungskurs, braucht es noch mehr Einsparungsbemühungen oder sind wir da eh halbwegs auf Kurs? Das im Auge zu behalten, ist sehr, sehr wichtig, weil ein bisschen darauf durchschlägt, was wir in den nächsten paar Jahren mit unserem Staat, mit unserer Politik alles noch an Überraschungen oder eben nicht erleben werden.
Und das war's mit dieser Folge Ist das wichtig? Politik für Einsteiger. Die Idee dieses Podcasts ist, ein Einsteigerprogramm für Menschen zu bieten, die sich zwar für Politik interessieren, aber sich nicht jeden Tag damit beschäftigen. Ich freue mich über euer Feedback am podcast@istdaswichtig.at oder per Sprachnachricht an die WhatsApp-Nummer in den Shownotes. Und falls ihr in diesem Umfeld Werbung machen wollt, wendet euch bitte an office@missing-link.media. Wenn ihr euch für Formate für Fortgeschrittene interessiert, möchte ich euch noch meine beiden E-Mail-Newsletter ans Herz legen. Den Leitfaden, in dem ich immer dienstags aktuelle politische Themen für das Magazin Datum kommentiere, und Einfach Politik, eine sachpolitische Analyse für die WZ, die jeden Donnerstag erscheint. Die Links zur kostenlosen Anmeldung für beide stelle ich euch in die Shownotes. Und falls ihr mehr hören wollt, ich gehöre auch zum Team von Ganz offen gesagt, Österreichs besten Gesprächspodcast für Politikinteressierte. Ist das wichtig? Ist ein Podcast von mir, Georg Reiner, in Kooperation mit Missing Link. Produziert hat uns Konstantin Kaltenegger. Die zusätzliche Audiostimme ist von Maria Renner. Logo und Design von Lilly Panholzer. Danke für Titel und Idee an Andreas Sator, Host des Podcasts Erklär mir die Welt. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Adieu. Missing Link.